Hallo und herzlich willkommen zum Sevencast. Mittlerweile Folge 62 und die vorletzte Folge in diesem Jahr. Ich darf heute wieder mit dem Jan sprechen. Hallo Jan.
Hallo Jonas oder schönen guten Morgen. Wir nehmen nämlich mal wieder an einem Freitagmorgen auf und starten mit dem Sevencast in den Tag.
Genau. Und dann auch bald ins Wochenende, am Ende dieses Tages. Die Veröffentlichung vom Sevencast dieses Mal ist der 9. November, glaube ich, habe ich gesehen. Nächste Woche Dienstag, genau. Ist ein sehr geschichtsträchtiger Tag. Aber das weißt du ja als Geschichtsexperte.
Das ist unangenehm. Ich würde jetzt eigentlich nebenbei googeln. Ist also, da der Mauerfall gewesen?
Ja, sehr gut.
Der
jüngste 9. oder das jüngste geschichtliche Ereignis am 9. November in Deutschland war der Mauerfall.
Genau, 1989. Fängst du unangenehm hier an, ey.
Ja, aber du hast es ja geschafft, Jan. Sehr gut. Ohne googeln. Ich habe gesehen, dass du gerade anfangen wolltest zu googeln, aber es ist dir trotzdem vorher noch eingefallen.
Danke, dass du mich hier so verteidigst.
Ja, apropos Google, wollen wir direkt starten, wenn wir schon mal bei Google sind?
Ja, doch, können wir eigentlich machen. Google wurde nämlich jüngst von 36 US-Bundesstaaten verklagt. Und genau. als wir gestern zusammen im Büro überlegt haben, worüber wir denn in dem heutigen Podcast sprechen können, was so im letzten Monat Interessantes passiert ist, haben wir auch kurz über das Thema geredet und gesagt, warum wird Google denn jetzt von den 36 Staaten verklagt? Wir haben uns den Artikel so ein bisschen durchgelesen. Und im Endeffekt war unser Fazit zu dem Artikel, da ist doch nichts Neues. Wieso fällt den 36 Bundesstaaten jetzt auf einmal ein, Google zu verklagen? Denn inhaltlich geht es hauptsächlich um den Google Play Store, in dem ja, ich glaube, der neben dem App Store von iOS der bekannteste und mit Abstand erfolgreichste App Store weltweit ist. Und da haben sich jetzt 36 Staaten mal mit Google angelegt, würde ich so zusammenfassen.
Genau, und es geht darum. Also die Klage ist tatsächlich schon im Sommer gewesen, aber irgendwie haben wir das jetzt erst so richtig aufgegriffen. Es geht darum, dass Google wohl, also es wird Google beschuldigt, unlautere Mittel, sozusagen unlauteren Wettbewerb zu betreiben. Also zum Beispiel wird Google beschuldigt, Samsung dafür bezahlt zu haben, keinen konkurrierenden App Store zu machen, also keinen eigenen App Store zu machen. Also Samsung ist ja der größte oder einer der größten Android-Handy-Hersteller und haben halt auch so ein eigene Version von Android, die auf den Handys ausgeliefert wird. Und da gibt es auch so ein paar Samsung-spezifische Apps und die könnten natürlich auch auf die Idee kommen, wir machen jetzt einen eigenen App-Store. Wurden aber wohl davon abgehalten von Google mit einer großen Zahlung. Angeblich. Und jetzt ist halt die Beschwerde oder die Anschuldigung, dass Google durch solche, Bestechung dafür sorgt, dass nur der eigene App Store benutzt wird und jeder Entwickler nicht drum rumkommt, den App Store zu benutzen und Anteile abzugeben an Google. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du ja auch schon gesagt, warum kommt das jetzt und warum ist das jetzt nur Google, weil Apple. Also das ist ja das Gleiche. Das ist auch eine der Argumentationen von Google, die natürlich ein bisschen schwach ist. Also wenn ich jetzt angeklagt bin, zu sagen, ja, aber die anderen machen es ja auch so, ist jetzt nicht wirklich zielführend, glaube ich. Aber es stimmt irgendwo auch, weil es ist nicht direkt ein Monopol der App-Markt, aber es ist, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, ein Duopol. Also es sind halt zwei, die das dominieren und das sind Apple und Google. Du kommst ja als Entwickler sowieso nicht drum rum, in diesen beiden Stores deine Apps zu vertreiben. Und bei Google und auf Google-Geräten kannst du ja sogar das außerhalb des Stores vertreiben. Du hast ja bei Google als technisch etwas versierter Nutzer die Möglichkeit, auch einfach die Apps direkt runterzuladen und direkt beim Anbieter zu kaufen oder dir zu besorgen. Das hat ja Fortnite zum Beispiel auch gemacht. Fortnite, da kannst du halt die APK einfach beim Anbieter, also bei Epic Games runterladen für dein Handy, musst du es halt einstellen, dass du das installieren kannst und dann geht das. Und das geht ja bei Apple zum Beispiel nicht, also auf dem iPhone, auf einem normalen Standard-iPhone kannst du das ja nicht machen.
Ja, aber diese APK-Downloads, da haben wir auch schon mal in diversen Podcasts drüber geredet, haben halt Vor- und Nachteile. Also ich meine, natürlich kommst du dann um den Play Store in dem Fall drumherum und der Entwickler muss ja jetzt nicht Prozente oder halt Geld im Endeffekt an Google abtreten. Aber du hast halt auch nicht den Schutz, den der Play Store liefert. Denn grundsätzlich ist der Play Store und App Store ja, also sagen die ja, dass die Apps, die sie vertreiben, geprüft worden sind. Und im Regelfall funktioniert das natürlich auch ganz gut. Also ich meine, es gibt immer mal Ausnahmefälle, in denen eine schadhafte App in den App Store gekommen ist. Aber wenn man überlegt, wie viele Apps dort betrieben werden oder vertrieben werden, ist die Quote ja schon in Ordnung. Also die Apps werden ja geprüft. Und das hat halt alles Vor- und Nachteile. Aber ich meine, das ist ein super schwieriges Thema, darüber zu diskutieren. Weil du hast schon gesagt, man kommt um Google und Apple überhaupt nicht drumherum als App-Entwickler. Und ja, das ist schwierig, ein Fazit zu ziehen. Also ich habe mich immer jahrelang auch drüber aufgeregt, dass Apple als einziges Smartphone einen eigenen Anschluss hat mit dem Lightning-Ding. So, ja. Ich kann aber alle meine Geräte mit irgendwie mit USB-C, Micro-USB oder sonst irgendeinem Adapter, der universell verwendbar ist, laden. Aber mein iPhone nicht. Und da gab es ja, glaube ich, auch schon, ich glaube, da gibt es sogar noch aktuell wieder ein Verfahren, was überlegt, die Ladebuchsen da einheitlich zu machen. Aber im Endeffekt, ja, ich kaufe halt trotzdem ein iPhone, ne? Also ich rege mich drüber auf, dass die Lightning haben, aber das ist halt aus meiner Perspektive ein super Handy. Ich komme damit richtig gut klar. Ich würde mich freuen, bald das neue iPhone zu haben, auch wenn es wieder den gleichen Anschluss hat. Das ist halt der Vorteil als Duopol beziehungsweise Monopol.
Ja. Ja, klar. Also das habe ich, das mit dem Lightning verstehe ich auch immer noch nicht. Weil das iPad zum Beispiel hat ja USB-C, das MacBook hat USB-C.
Ja, weiß ich nicht. Aber die können das halt machen, ne? Also ich meine, ich habe ein iPhone in meiner Hand. So.
Ja, klar. Ja, und das war ja auch was, was jetzt, also die EU möchte ja, dass nur noch USB-C-Geräte sozusagen verkauft werden in Europa. Was da am Ende bei rauskommt, ob das wirklich dann so wird, mal sehen. Aber ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Ist auf jeden Fall spannend. mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, Google ist ja so ein Thema, das hat viel mit Daten zu tun. Und unser nächstes Thema hat auch mit Daten zu tun. Und zwar mit Vorratsdaten. Es ist jetzt ein Positionspapier der Großen Koalition, also der noch aktuellen Bundesregierung rausgekommen, also geleakt worden. Und da ist daraus geht hervor, dass die aktuelle Bundesregierung noch gerne möchte, dass die Vorratsdatenspeicherung doch wieder eingeführt wird. Und das nicht nur also die wurde ja vor ein paar Jahren nicht eingeführt, weil verschiedene Gerichte gesagt haben, geht nicht. Und jetzt soll die wieder eingeführt werden und aber zusätzlich auch noch ausgeweitet werden. Also in einem Maße wieder eingeführt werden, was halt über die ursprüngliche, damals 2015 war das, glaube ich, angedachte Vorratsdatenspeicherung noch mal ein ganzes Stück hinausgeht. Also da ging es ja vor allem um so Telefondaten, also mit wem habe ich telefoniert, und jetzt geht's auch um IP-Adressen und es soll gehen um Messenger, also um Metadaten so von Messengern. Und ja, weiß ich nicht, ist natürlich wieder so, schon wieder so ein Thema, ist so ähnlich wie mit dem, hört mal bitte auf zu verschlüsseln oder baut uns eine Backdoor ein. Ich verstehe, wo das herkommt, die Idee, aber ist aus meiner Sicht kein zielführender Ansatz, weil ich muss ja, um einzelne Personen irgendwie dann identifizieren zu können, muss ich ja alle irgendwie identifizierbar machen. Ja, und das ist natürlich schwierig.
Wir haben heute echt schwierige Themen rausgesucht, ne? Gerade haben wir über so ein noch laufendes Gerichtsverfahren quasi geredet, wo wir quasi Google und Apple so ein bisschen verteidigt haben, würde ich fast schon sagen. Das ist auch schwierig. Und jetzt haben wir mit der Vorratsdatenspeicherung ja auch ein Thema, wo viel mediale Aufmerksamkeit drauf ist, wo du super viele, ja, Menschenrechts, also das ist ja fast schon ein philosophisches Thema, weil wie du gesagt hast, um die Einzelpersonen erkennbar zu machen, muss man alle erkennbar machen und dann hast du vielleicht es ist schwieriger, freie Meinungsäußerungen zu haben und all solche Themen. Und das ist super schwierig, da eine eigene Meinung zu haben. Ich verstehe auch den Grundgedanken, dass man sagt, ey, wenn wir alles überwachen, dann haben wir eine höhere Chance, auch die schwarzen Schafe zu entdecken. Klar, ist logisch. Aber es ist halt trotzdem schwierig, wenn man wüsste, dass quasi jeder Anruf oder jede Nachricht oder was auch immer ich mit meinem Handy mache, ja, die Metadaten gezogen werden und irgendeiner quasi automatisiert gucken kann, ah, der Hörnemann, der telefoniert gerade mit dem Pönicke, wieder eine Stunde, ist wahrscheinlich der Sevencast. So. Ich weiß nicht, also wenn was verabschiedet werden würde und ich dann davon ausgehen müsste, dass sämtliche Daten, die ich auch irgendwie verschlüsselt übertrage oder so, in irgendeiner Form ausgewertet werden. Also das kann man ja, also ich für mich fände das irgendwie nicht gut, auch wenn ich weiß, ich habe nichts zu verstecken, ich bin jetzt keiner, der irgendwelche Bombenpläne oder so über WhatsApp verteilt. Aber ich fände es trotzdem total komisch.
Ja, und du bist ja, also das Problem ist ja auch immer, dass an der Stelle, wenn diese Daten gesammelt werden und ich das weiß, dann habe ich ja auch einige Möglichkeiten, mich trotzdem dagegen zu wehren. Wenn ich wirklich will, dass jemand nicht weiß, dass ich was tue, dann gehe ich zum Beispiel in ein öffentliches WLAN und dann ist meine IP-Adresse nach außen schon viel schwieriger irgendwie. Also dann bewege ich mich doch wieder so, dass von außen keiner weiß, welche IP-Adresse ich habe. Und ja, das ist dann schon wieder... Also das funktioniert dann schon wieder nicht. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich zu anonymisieren, die halt für den täglichen Bedarf so ein bisschen umständlich sind. Zum Beispiel, wenn du über einen Tor-Browser kommunizierst oder ins Internet gehst oder ins Darknet auch von mir aus. Aber wenn du über das Tor-Netzwerk dich verbindest, dann bist du ja auch einigermaßen anonymisiert und das ist halt was ich jetzt nicht jeden Tag, wenn ich auf YouTube und Instagram oder Netflix unterwegs bin, machen würde. Aber wenn ich wirklich was Böses anstellen will, dann mache ich das natürlich und dann hilft mir das auch alles nichts. Also das ist so. Ja, es wird gesagt, ja, das ist hier wegen den Bösen, wegen den Straftätern, sind immer die Terroristen und die Kinderpornoverteiler. Aber gegen die ist es halt nicht wirklich effektiv, weil wenn ich mich dagegen schützen will, gegen dieses Sammeln von Daten, dann kann ich das auch machen, wenn ich weiß wie. Und deswegen ist das dann nicht wirklich sinnhaft.
Das ist ja fast in jedem Bereich so. Also ich meine, das gewinnt dir dann von mir aus 2-3 Wochen Zeit, in der sich die Angreifer dann halt konsequent Gedanken drum machen, wie sie dem entgegenwirken. Aber wenn ich irgendwie, wie du gesagt hast, wenn ich in irgendeinem Bereich Schaden verursachen will oder wenn ich in eine Schule einbrechen will, dann hält mich auch nicht das Schild auf, dass ich das nicht darf. So. Und wenn dann machen sie ein neues Schloss rein, okay, dann muss ich mir überlegen, wie ich die Scheibe einschlag. So, das ist ja einfach immer so ein Wettlauf zwischen, ich sag jetzt mal Schutz, also das ist ja beim Pentest fast immer so. Du bist ja immer so ein Wettlauf zwischen neuen Angriffsmethoden und der Sicherheit, dass man sich gegen diese neuen Angriffsmethoden schützt.
Ja, ja.
So, und ich meine, die Angreifer haben halt den Vorteil, dass die quasi häufig zuerst zuschlagen. Und ich meine, wenn jetzt wirklich die Vorratsdatenspeicherung in Kraft tritt, dann können die Angreifer sich wochenlang überlegen, okay, wie kommunizieren wir jetzt, ohne dass das irgendjemand mitkriegt? Und das werden die ja ohne Probleme hinkriegen. Du hast ja gerade relativ flott ein paar Optionen genannt.
Ja.
Und dann löst das Problem in Gänze ja auch überhaupt nicht.
Ja, aber es ist noch nicht klar. Also es ist, also die aktuelle Version ist ja, aber ich habe vorhin schon gesagt, 2015 wurde das beschlossen, Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, wurde aber vom Oberverwaltungsgericht Münster erstmal ausgesetzt und jetzt liegt's seit 2019 dem EuGH, also dem Europäischen Gerichtshof vor zur Prüfung, ist aber noch nicht geprüft. Das heißt, sowas dauert auch lange und dadurch, dass es jetzt nochmal ausgeweitet ist, ist es unrealistisch, dass es halt am Ende so umgesetzt wird, weil es zu Recht vom Europäischen Gerichtshof in der Vergangenheit wurde sowas Ähnliches für ungültig erklärt aufgrund der Europäischen Grundrechtecharta. Es sollte auch eigentlich nach dem deutschen Grundgesetz, ich bin kein Jurist, aber aus meiner Sicht nicht zulässig sein. Aber das müssen wir sehen. Und wie gesagt, ich bin halt auch nicht von der Wirkung überzeugt. Genauso das Gleiche, habe ich ja gerade auch schon mal gesagt, ist das Gleiche wie mit zu sagen, ja, die Messenger, die in Europa benutzt werden müssen, sollen eine Hintertür haben für die Polizei oder für Ermittlungsbehörden, ist genauso ein Quatsch, weil dann besorge ich mir irgendwo anders einen Messenger und benutze den halt. Also das ist so.
Aber du machst da ganz, ganz interessante Kehrtwende noch drauf auf. Also ich meine, über das Thema haben wir ja vorhin auch schon gesagt, da könnten wir theoretisch eine ganz eigene Podcast-Folge drum machen. Selbst wenn das jetzt verabschiedet werden würde, wie wollen sie das denn in der Tat umsetzen? Also dann müsste es ja wirklich in irgendeiner Form wieder einen Staatstrojaner geben, weil die meisten Messenger ja Ende zu Ende kommunizieren. Das heißt, dazwischen kann man relativ wenig Inhalt aus den Daten quasi ziehen. Das heißt, irgendwie müssten sie versuchen, mit den Messenger-Diensten ein Abkommen zu machen, dass sie an die Daten drankommen. Unwahrscheinlich, weil die meisten Messenger ja irgendwie aus Amerika oder so stammen. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Form auf die Endgeräte kommen. Dann sind wir wieder bei dem Thema Staatstrojaner und das ist ja auch wieder ein komplett großes Fass, was aufgemacht wird, weil so richtig effektiv einen Staatstrojaner gab es ja auch nicht, zumindest nicht wissentlich oder gibt es keine vernünftigen Artikel zu und das ist ein schwieriges Thema. Also ja, ich weiß nicht.
Damit sowas funktioniert, musst du halt auch wieder an vielen Stellen Sicherheitsmechanismen umgehen, Sicherheitsmechanismen schwächen. Und das ist ja dann wieder entgegen jeder Vernunft irgendwie zu sagen, ja, wir wollen jetzt, damit wir besser Kriminelle fassen können, schwächen wir jetzt Sicherheitsvorkehrungen, weil das macht's ja nur anderen Kriminellen wieder einfacher an anderen Stellen. Also das ist so, ja, Lücken einbauen, um Sicherheit zu erhöhen, ist keine sinnvolle Idee. Das ist so ein bisschen, ja, da fehlt, glaube ich, das Verständnis in den entsprechenden Kreisen, die sowas entscheiden, was das bedeutet, zu sagen, wir sammeln jetzt die ganzen Daten und wir wollen auch gucken, was ihr so miteinander schreibt. Ich glaube, dass teilweise natürlich die Intention ist eine gute, aber da fehlt so ein bisschen das Verständnis, was das bedeutet wirklich, wenn das so wäre. Ja. Genau. Und ich weiß auch nicht, ob Facebook jetzt sagen würde, ja klar, die Metadaten könnt ihr haben, weil das ist ja das ist ja deren Produkt im Prinzip, ne? Also Facebooks Produkt sind ja diese Daten und weiß ich nicht, ob die einfach sagen würden oder ob das wäre dann auch wieder ein Riesending, das hinzubekommen, dass sie das machen. Man kann natürlich einfach sagen, wenn ihr in Europa das anbieten wollt, müsst ihr das machen, aber ich glaube, so einfach ist es auch nicht. Naja, ist vielleicht ein ganz guter Übergang zum nächsten Thema. Ich habe gerade gesagt, Facebook und Metadaten ist natürlich, heißt ja gar nicht mehr Facebook, ne? Heißt ja jetzt Meta. Vielleicht, weil die so gerne Metadaten mögen.
Vielleicht.
Weil das ist ja auch genau das, was so interessant ist. Ich habe letztens erst die Tage wieder die Frage bekommen, kann ich nicht einfach, also warum ist denn WhatsApp so schlimm, in Anführungszeichen? Das ist doch Ende zu Ende verschlüsselt. Und dann habe ich auch gesagt, ja klar, ist es auch. Aber das Interessante ist auch gar nicht, was du schreibst mit oder was ich mit dem Jan über WhatsApp schreibe, sondern das Interessante ist, wann ich mit wem schreibe. Und das sind halt diese Metadaten. Also das ist sowas, was für Facebook interessant ist. Wenn man das verbindet, weiß man halt sehr viel über eine Person. Und gerade bei Facebook oder bei Meta, die haben ja Facebook, Instagram, WhatsApp. Und durch diese ganzen Daten kann man sehr gute Profile über Menschen erstellen. Aber das wollte ich jetzt nur einmal kurz, eigentlich geht es ja um was anderes. Und zwar hat Meta jetzt entschieden, die Gesichtserkennungsdienste aus Facebook rauszunehmen erstmal. Mit der Begründung, dass sie nicht wissen, oder mit sozusagen gesellschaftlicher Besorgnis, also sie wissen nicht, ob das wirklich so gut ist, wenn man das benutzt. Und deswegen geht das jetzt nicht mehr. Also die haben das dafür benutzt. Du konntest zum Beispiel, wenn du Bilder hochgeladen hast und das da zugestimmt hast vorher, dann wurden Leute automatisch getaggt auf Bildern. Also dann hast du eine Nachricht bekommen, ey, es wurde ein Bild hochgeladen, wo du drauf bist. Ich habe Facebook schon länger nicht mehr, deswegen habe ich das gar nicht als Nutzer wahrgenommen, aber das ist mir auch, ehrlich gesagt, wäre mir das ein bisschen zu, Weiß ich nicht. Hätte ich auch nicht zugestimmt, wahrscheinlich.
Na, ich benutze Facebook leider auch schon länger. Also, was heißt, ich benutze Facebook auch länger nicht mehr, deswegen kann ich da jetzt auch nicht viel zu sagen. Aber da diese Face Recognition, das war ein Opt-in-Service, also man musste den aktiv auswählen und das bereits seit 2019 hat Facebook bzw. jetzt Meta den bereitgestellt. Und sie geben an, dass ungefähr ein Drittel der täglichen Nutzer, also ungefähr 650 Millionen Leute, das tatsächlich benutzt haben. Und Zwei Jahre lang haben sie jetzt quasi das mal so laufen lassen und haben die Leute die Gesichter scannen lassen und weitere Metadaten sammeln können. Und jetzt ist denen, ja, ganz spontan aufgefallen, huch, vielleicht ist das ja gar nicht so eine gute Idee. Vielleicht ist das gesellschaftlich doch ein bisschen schwierig. Vielleicht dürfen wir das auch gar nicht so richtig. Vielleicht benutzen das ja auch sogar Kriminelle. Und haben jetzt gesagt, ja, ist nicht mehr. Finde ich irgendwie wieder irgendwie komisch. Das ist halt wieder so ein großer amerikanischer Konzern. Die machen ja gefühlt datenschutzrechtlich immer so ein bisschen mehr, was sie wollen, als hier die deutschen Unternehmen. Und da ist auch wieder so typisch. Wir probieren was aus. Ja, lassen das mal 650 Millionen Leute machen. Das ist ja auch eine utopisch hohe Zahl. Und dann nachträglich sagen sie, ah, okay, sorry.
Haben war vielleicht doch nicht drüber nachgedacht.
Ja, genau.
Ja, es ist also komisch. Ja, ist ganz komisch. Und die haben auch letztes Jahr tatsächlich auch 650 Millionen, also die gleiche Zahl, 650 Millionen Dollar bezahlt, als sie beschuldigt wurden, diese Technologie zu nutzen, ohne Zustimmung. Also sie sagen, eigentlich war es ein Opt-in-Service, aber trotzdem haben sie schon mal 650 Millionen bezahlt, weil es irgendwie doch keiner war. Naja, also ja, Facebook ist jetzt nicht so der Konzern, wo man denkt, ja, die setzen sich für Datenschutz ein. Es ist so ein bisschen ulkig, dass sie jetzt sagen, ja, ist vielleicht gar nicht so gut. Also was da wirklich dahinter steckt, würde ich gerne wissen. Ja, ist auf jeden Fall interessant und würde mich sehr interessieren, was da wirklich dahinter steckt. Aber vielleicht erfahren wir das ja noch in Zukunft. Wäre ja ganz schön. Ja, warum denkst du, heißen die Meta jetzt?
Da habe ich mir also tatsächlich gar keine Gedanken drum gemacht. Also ich habe dann mitgekriegt, dass die Meta jetzt heißen und dann habe ich dieses Zuckerberg-Bild da gesehen und da gab es auch relativ viele Memes zu. Und ich habe mir halt wirklich gedacht, okay, cool. Das war wirklich eine Info, die hat mich überhaupt nicht interessiert, weil ich mir denke, ob die Facebook heißen, Meta heißen oder Gott weiß wie, dann bleibt ja das ist ja genau das Gleiche. Also ich verstehe auch gar nicht, warum man sich einen Namen ändert. Was glaubst du denn, um die Frage mal zurückzuwerfen?
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe zwei. Also ich finde, es passt ganz gut dazu, dass sie halt. Also ich finde es ein bisschen ungeschickt irgendwie erstmal, weil wie gesagt, meine erste Assoziation war halt Metadaten und da habe ich gedacht, das bringt diesen das Geschäftsmodell von dem Unternehmen halt irgendwie direkt auf den Punkt, was ja in dem Fall nicht unbedingt positiv ist, weil die ja eigentlich, glaube ich, nicht so gerne drüber sprechen, dass das ist, was womit die Geld verdienen. Das ist ja, glaube ich, nichts, was sie wirklich gerne besprechen, weil das natürlich immer so ein etwas negativen Beigeschmack hat. Aber ja, ich denke, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Wort einfach cool klingt. So Meta, also weiß ich nicht. Google hat ja auch wann das war, aber vor ein paar Jahren hat sich ja auch die Google Muttergesellschaft, heißt ja nicht Google, die heißt ja Alphabet. Alphabet oder Alphabet. Das war auch vor ein paar Jahren, haben die sich ja auch so umbenannt. Wahrscheinlich einfach der Umbenennen an sich wahrscheinlich einfach um den Konzern vom Produkt Facebook zu trennen. Ich könnte mir auch vorstellen, weil Facebook, das Produkt, also die Seite, die wird ja jetzt nicht besser und nicht erfolgreicher, glaube ich. Also zumindest nach meiner Wahrnehmung. Ich habe da jetzt keine Zahlen für. Aber ich glaube, Facebook als Website, als Dienst wird es nicht mehr so lange geben. Und wahrscheinlich, oder die ändern es halt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch daran liegt, dass sie sagen, okay, wir Facebook sieht nicht so gut aus. Wir ändern jetzt mal unseren Unternehmensnamen, damit man dadurch so dranhängt.
Mhm.
Damit man nicht nachher sagt, oh, Facebook ist gescheitert, sozusagen. Oder Facebook, so wie, weiß ich nicht, wenn es eine Firma geben würde, die heißt MySpace, da würdest du auch immer denken, MySpace, das ist doch dieser Laden, den es nicht mehr gibt, oder diese Seite, die es nicht mehr gibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, das, also
ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen schon mal sich vom Namen her von diesem einen Produkt zu trennen, weil die haben ja inzwischen jetzt auch Instagram und WhatsApp zum Beispiel, und das ist dann genau, dass sie halt sozusagen
davon. Du wirst schon recht haben, das wird in irgendeiner Form so einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Ich meine, die stehen da ja nicht auf und sagen, hey, lass mal unseren Mutterkonzern den Namen ändern, sondern die werden sich da ja schon wahrscheinlich hoffentlich viele Gedanken drum gemacht haben, gehe ich aber auch von aus. Und dann wird irgendwie so einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Also ich meine, die Gesellschaft darüber oder die Organisation namentlich von einzelnen Produkten zu trennen, macht ja wirklich Sinn. Also ich meine, die Erklärung ist relativ logisch. Facebook ist aus meiner Wahrnehmung auch eher ein auslaufendes Produkt. Also in der Vergangenheit hatten wir ja MySpace und StudiVZ, SchülerVZ und wie das alles hieß. Und dann, man sieht ja immer, dass das so ein bisschen wechselt. Ich meine, TikTok ist jetzt so ein riesen neuer Hype seit längerem, Instagram ja auch. Und also ich kenne auch wirklich wenig Leute, die auch aktiv Facebook benutzen. Auch jetzt, wir beide sind ja etwas jünger mit 23 und 30, aber auch selbst, also mit älteren Leuten, meine Eltern oder anderen 40, 50-Jährigen, die ich so kenne, da ist Facebook halt einfach überhaupt nicht mehr aktiv benutzt. Deswegen glaube ich auch, dass das eher auslaufend ist und es strategisch clever ist, die Gesellschaft darüber namentlich abzukappen.
Ja. Ja, Jan. Ein Thema haben wir noch, ne?
Ein relativ großes sogar.
Ja, und das ist ein bisschen, ist ein bisschen selbst, vielleicht ist es Eigenwerbung? Nee, eigentlich nicht. Es ist ja kein Produkt oder so. Wir haben nämlich ein White Paper veröffentlicht. Heute. Also am vergangenen Freitag, wenn die Folge rauskommt. Und dazu gibt es auch einen Blogbeitrag, und in diesem White Paper, das kommt natürlich, das gehört natürlich in die Kategorie fesche Forschung, das muss man natürlich sagen. Und in diesem White Paper geht es um Chishing, Jan. Was ist denn Chishing? Und warum ist das so ein tolles Wort?
Das ist natürlich eine super Frage. Genau, also in dem Blogbeitrag, da ist auch ein Link zu einem Research Gate von Matteo Rosse-Kampmann, der hat das Paper zusammen mit Moritz als Autorin verfasst, aber das ganze Rare 7 Team ist auch quasi gewidmet und hat mitgeholfen. Chishing ist eine neue Form von Phishing. Der ein oder andere, der vielleicht schon mal einen Vortrag von uns gehört hat oder anwesend war, der hat mitbekommen, dass wir häufig über Phishing, Wishing und Smishing reden. Smishing ist Phishing über SMS, Wishing mit V am Anfang ist Voice Phishing, also über einen Anruf meistens. Und das klassische Phishing funktioniert ja meistens per E-Mail. Und Chishing ist eine Wortkreation aus Chat, CH, und Phishing halt. Und lässt sich etwas schwierig aussprechen, deswegen grinst Jonas mich die ganze Zeit auch an, weil ich Chishing sage. Und in diesem White Paper, was ich tatsächlich gerade vor mir habe, sind quasi Ergebnisse dargestellt, die wir in den letzten anderthalb Monaten sammeln konnten. Denn wir haben uns 6 verschiedene Business-Chats angeguckt, also relativ bekannte Microsoft Teams, Slack, Google Chat, Mattermost, Element.io und WebEx Teams, und haben mal geschaut, wie gut man in diesen Berufsnetzwerken und Business-Chats Phishing-Angriffe durchführen kann. Und dazu haben wir das Profilbild gewechselt und versucht, den Namen zu ändern. Das heißt, wenn ich jetzt in unserem Business-Netzwerk mit Matteo schreibe oder mit Chris schreibe oder mit Moritz, mit wem auch immer, dann sehen die ein Bild von mir und den Namen Jan Hörnemann. Aber ich kann beispielsweise in Google Chat ohne Probleme mich Jonas Pönecke nennen, das Bild von Jonas kopieren, und dann sieht das für alle anderen Beteiligten wirklich so aus, als ob die mit Jonas schreiben. Und man hat eigentlich kaum eine Chance, diesen Unterschied zu erkennen. Und das kann natürlich vor allem für interne Angriffe, also wenn jetzt irgendjemand in dem Berufsnetzwerk mit drin ist oder Zugang zu so einem Google Chat oder Slack hat, extreme Gefahren auslösen. Also ich meine, wenn ich in Jonas Namen schreiben könnte und mir vorstelle, dass ich in einem riesen Unternehmen arbeite, wo man sich vielleicht nicht persönlich kennt, da kann ich viel Schaden verursachen.
Genau. Und das funktioniert halt in vielen verschiedenen, viel genutzten Chats. Manchen geht's auch nicht so gut, was ja eigentlich so sollte es ja eigentlich sein, dass das halt zentral verwaltet ist, wie ich heiße, weil den Namen kennt ja mein Arbeitgeber. Beziehungsweise sollte erkennen, und deswegen sollte das eigentlich zentral verwaltet werden, aber in vielen von diesen Chats funktioniert es das halt, dass ich mich einfach umbenennen kann. Manchmal, also es sind verschiedene Level, sag ich mal. Also in manchen kannst du es halt einfach ändern, man sieht gar nichts. In manchen wird so ein bisschen gekennzeichnet. Aber die meisten, wenn es gekennzeichnet wird, dann so, dass du das, wenn du nicht danach suchst, nicht siehst. Also wenn du nicht jetzt sagst, oh, vielleicht jetzt kommt gleich einer und will mich tschischen, dann siehst du das nicht. Also ja, deswegen ist das echt interessant. Wir sind auch so ein bisschen mehr, also ich glaube, wir sind so ein bisschen durch Zufall drauf gestoßen, glaube ich. Ne, ich glaube, einer von uns, was der Moritz, hat einfach mal sich umbenannt.
Ich glaube, Moritz hat das ist bei Twitter darauf gestoßen. Also irgendwie durch Zufall ist er an einen Post gekommen oder an eine News, wo jemand das für ein anderes Portal ausprobiert hat. Ich weiß gar nicht mehr, welches initial ausprobiert wurde. Und dann hat er das einfach mal bei Google Chat ausprobiert und festgestellt, ey, das geht. Und dann kam, also bei uns, bei der OS7 wird ja Forschung auch relativ groß geschrieben, deswegen haben wir auch die Rubrik Fesche Forschung. Und da kam dann relativ schnell die Idee, das mal für verschiedene Business-Chats zu untersuchen und das vielleicht in ein White Paper umzumünzen. Weil es ist ja ein wichtiges und ein wirklich spannendes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Und warum, also, wir haben ja gestern auch dann schon mal im Büro kurz drüber gesprochen, dass, warum muss man für jedes, also wir haben das jetzt gemacht, weil das macht man so bei Phishing, aber warum ist es so, dass man für jede Art von Phishing ein neues Wort braucht? Weil, also Phishing ist ja was, das kann ich ja im Prinzip über jede Art der Kommunikation machen. Wenn man es ganz, ganz doll ausweiten will, ist ja eigentlich auch persönliches Social Engineering ist ja auch irgendwo Phishing. Ich meine, es ist eher andersrum, dass Phishing eine Art von Social Engineering ist, aber sagen wir mal, Phishing ist, wenn ich ein technisches Mittel nutze, also technisches Kommunikationsmittel nehme, um Social Engineering zu betreiben und Informationen zu extrahieren. Warum muss ich für jede Art des Phishings ein neues Wort erfinden?
Das weiß ich nicht. Ja. Das ist eine sehr gemeine Frage, weil es wahrscheinlich keine richtige Antwort darauf gibt.
Weil wenn ich jetzt über Twitter fische, ist es dann Twishing?
Naja, also Phishing hat ja auch, also der Mutterbegriff Phishing stammt ja auch eigentlich vom Fischen, also vom Angeln. Das weiß ja, klar. Das sagen wir auch in unseren Vorträgen. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, das ist ja für alles. Also ich meine, ich kann ja auch jetzt gerade Wishing, also quasi über Voice, könnte ich ja jetzt auch versuchen, an geheime Informationen von dir zu kommen. Aber da ist ja auch eine Form von Phishing. Und warum man dafür eigene Wortkreationen verwendet, kann ich dir nicht verraten.
Hat irgendjemand mal mit angefangen und jetzt ist es so. Jetzt macht man bei jeder neuen Art von Phishing, die man irgendwie definieren will, nimmt man ein neues Wort.
Wobei diese neuen Begriffe ja auch gar nicht so extrem verbreitet sind. Also ich meine, mit Phishing kann jeder was anfangen, aber jetzt auch, wenn man viele, also beispielsweise Paper liest oder auch im Englischen irgendwelche, Forschungen, dann wird mal selten Phishing mit V geschrieben, sondern dann wird halt meistens entweder Voice Phishing beschrieben oder es wird einfach der Phishing-Begriff verwendet und das dann spezialisiert.
Ja, das stimmt schon, das ist richtig. Ich finde es ja auch eher lustig, dass man dann immer ein neues Wort benutzen kann. Deswegen haben wir das ja auch gemacht in dem Paper. Das ist ja eher.
Und Phishing ist halt einfach wirklich witzig, weil es auch noch ganz lustig klingt.
Ja. Ja, Jan. Du hast mir eine Abschlussfrage vorbereitet. Wollen wir dazu kommen? Oder hast du noch was du zu Phishing sagen willst?
Vielleicht ganz kurz zu den Ergebnissen. Ich habe ja die 6 Business-Chats genannt, die wir hatten. Und tatsächlich ist es die Results sind, dass wenn wir von einem internen Angreifer ausgehen, also einen, der Zugriff auf dieses Netzwerk hat, dann ist bei 4 von den 6 genannten Chats tatsächlich ein interner Angriff möglich. Mhm. Und bei 4 funktioniert es, bei 2 funktioniert es nicht. Bei einem der verbreitetsten würde ich vermuten, Microsoft Teams, geht es Gott sei Dank nicht. Das wäre, glaube ich, ein deutlich größeres Problem. Aber bei Google Chat, Slack, WebEx und MetaMost funktioniert es einfach. Und die Ergebnisse sind tatsächlich relativ erschreckend, weil einfach mehr als die Hälfte von dieser doch relativ kleinen Anzahl an 6 Plattformen, sind Angriff funktioniert. Und deswegen, ich kann jedem nur empfehlen, das Paper einmal durchzulesen, um sich diesem Angriffsart überhaupt bewusst zu sein. Denn das kann wirklich für extrem viel Verwirrung sorgen. Und die genannten Business-Chats sind ja auch in vielen Unternehmen im Einsatz.
Ja.
Dann würde ich aber jetzt ruhig zu der Abschlussfrage kommen und um einmal die Zuhörer ein wenig abzuholen. Meistens überlegen Jonas und ich oder die anderen Sevencast-Redner sich die Frage zusammen und überlegen dann, ob es da irgendwie eine interessante Geschichte zu gibt oder nicht. Das heißt, selten konnten wir den anderen Gesprächsteilnehmer mit dieser Abschlussfrage überraschen. Heute haben wir uns dazu entschlossen, beziehungsweise gestern im Büro habe ich mich mit meinen anderen Kollegen dazu entschlossen, den Jonas heute zu überraschen. Das heißt, er kennt seine Abschlussfrage nicht. Und jetzt könnte ich natürlich extrem gemein sein und irgendeine ganz unangenehme Frage stellen, auf die Jonas nicht vorbereitet ist. Aber ich habe mich dazu entschieden, eine relativ leichte Abschlussfrage zu nehmen. Und zwar, was ist das letzte Geschenk, was du entweder zu Weihnachten oder zu deinem Geburtstag bekommen hast, an das du dich als erstes erinnerst?
Ich habe letztes Jahr zum Geburtstag ein Trikot bekommen von meiner Mutter. Oh. Ein Union Berlin Trikot. Das fällt mir gerade ein. Ja. Na. Das war jetzt schnell, ne?
Das war schnell.
Ist aber auch erst ein Jahr her. Deswegen wusste ich das jetzt sofort. Und das hatte ich jetzt auch erst an wieder, die Tage.
Und du, ja? Ja, das ist total langweilig. Ich bekomme zum Geburtstag nämlich auch immer ein Trikot.
Ja, ja. Von Dings, oder was? Von MSV?
Ja, ich habe ja im Sommer Geburtstag. Und da geht die Saison gerade immer so los. Also ich habe irgendwie so um den ersten, zweiten Spieltag meistens Geburtstag. Und da sind halt die neuen Trikots gerade draußen. Das bietet sich dann halt immer ganz gut an, ein neues Trikot zu bekommen. Das habe ich auch, glaube ich, die letzten 2-3 Jahre immer bekommen. Ja. Aber was ganz lustig ist, was die Zuschauer vielleicht nicht sehen können, aber das kannst du ja sehen, das habe ich auch letztes Jahr bekommen. Zeig ich das mal in die Kamera?
Ja, das ist
eine Kaffeetasse von der Kapitolversicherung. Ich bin nämlich ein großer Stromberg-Fan und ich trinke meinen Kaffee natürlich morgens aus einer Kapitolversicherungskaffeetasse.
Klar. Wärst auch gerne wahrscheinlich versichert bei der Kapitol, ne?
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen in der Schadensregulierung.
Ja. Jan, ich würde sagen, wir haben es für heute, oder? Für diesen Monat?
Wir haben es für diesen Monat. Und das ich glaube,
ach so, Jan,
du bist nächstes Mal gar nicht mehr dabei, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist meine letzte Folge vorerst. Ich bin erst im März wieder dabei. Ja. Ich bin nämlich jetzt 2 Monate in Elternzeit demnächst. Und vorher und nachher ein bisschen Urlaub und so. Und dann bin ich erst ja in der Märzfolge wieder dabei.
Na, wer dann der Hauptredner hier sein wird, ist, glaube ich, noch gar nicht geklärt. Das müssen wir nochmal überlegen. Aber genau. Die nächsten 2-3 Folgen bist du auf jeden Fall nicht dabei. Du verpasst auch unsere Jubiläumsfolge.
Ja, ich werde
natürlich
auch
die
bitweise Jubiläumsfolge werde ich verpassen, das ist richtig. Die auch die erste Folge im neuen Jahr ist. Da ist ja spezial. Da bin ich ganz gespannt, da werde ich natürlich am jetzt weiß ich nicht welcher Januar, aber dann am 1., 2., 3. Januar werde ich natürlich am 4. Januar werde ich natürlich gespannt in meinen Feed aktualisieren, morgens um 7. Und hoffen, dass das eine spannende Folge wird. Freue mich auf
jeden Fall. Da kannst du von ausgehen, Jonas.
Ja.
Da kannst du von ausgehen.
Jan, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende später. Und wir, weil wir haben jetzt Freitag bei der Aufnahme und wir sehen uns. Und den Zuhörern wünsche ich natürlich, ja, weiß ich nicht, frohe Weihnachten, guten Rutsch, was man halt so wünscht gegen Ende des Jahres, weil ich ja bis nächstes Jahr nicht mehr da bin im Podcast. Und ja, bis dahin.
Tschüss.